Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Hey Sophie.
Hallo Christoph.
Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Und dir?
Ja, mir geht's auch gut.
Das freut mich. Ja, vor jeder Podcast-Folge sprechen wir ein bisschen über unsere Woche. Wir geben uns ein kleines Update, was für Geschichten so passiert sind. Und jede Geschichte der Bundesrepublik ist auch eine Geschichte des Spiegels. Von Rudolf Augstein erfunden, hält der Spiegel der Gesellschaft fast seit der Gründung der Republik, ja, ein Spiegel vor. Das klingt vielleicht ein bisschen viel nach Geschichte, ich weiß, aber der Spiegel ist natürlich auch Zukunft. Ihm ist es in zwei Phasen seiner Geschichte gelungen, zwei neue Medien für sich zu erobern. Erst das Fernsehen und dann das Internet. Schon ganz früh katapultierte sich Spiegel Online an die Spitze der digitalen Leitmedien. Spiegel Online hatte mit seiner Kommentarfunktion eine Vorreiterposition im Bereich Dialog. Nun ist mit Spiegel Debatte eine neue Plattform zur Leserbeteiligung entstanden. Dort können die Abonnentinnen und Abonnenten ihre Meinung zu aktuellen Debatten mitteilen und in den Austausch mit der Spiegel-Community und der Redaktion treten. Wir finden das Ganze sehr faszinierend und wie die Spiegel-Debatte als neues Community-Format ankommt und warum dieses neue Format das alte abgelöst hat, das erklärt uns heute unsere Expertin der Woche. Starten wir in die Folge, Christoph.
Genau, starten wir diese Folge.
Der Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist
Angela Gruber.
Angela Gruber ist Ressortleiterin beim Spiegel in Hamburg und verantwortet den Bereich Social Media und Leserdialog. Studiert hat sie in München und Washington D.C. und sie ist Absolventin der Deutschen Journalistenschule. Danach war sie freie Reporterin in Israel als Stipendiatin der Quandt-Stiftung. Als freie Mitarbeiterin war sie unter anderem für Zeit Online, die Süddeutsche Zeitung, dpa, Radio 1 Live, WDR und das ZDF tätig. Heute beim Spiegel liegen ihre Schwerpunkte in der Formatentwicklung, dem Vertical Storytelling und Plattformstrategien. Ich bin sehr gespannt auf dieses Interview.
Angela Gruber, schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen.
Hallo.
Angela, die Debatte im Netz ist seit Erfindung des Internets ein Problemkind für alle Medien, aber auch generell für viele Anbieter elektronischer Dienstleistungen. Warum? Weil viele Menschen völlig disrespektierlich diskutieren, falsche oder gefälschte Argumente in Umlauf bringen, andere Menschen beleidigen und die Qualität der Debatte im Internet, anders als die ersten Hoffnungen es versprachen, eben nicht gestiegen ist gegenüber der physischen Debatte, sondern eher gesunken. Die Spiegel-Debatte, gestartet im vergangenen Dezember, hat einen anderen Weg eingeschlagen. Welchen Weg verfolgt ihr?
Ja, uns ist sehr wichtig, dass wir eine hohe Qualität der Debatte haben, also inhaltlich gute Argumente ausgetauscht werden und zwar auch in einer Art und Weise, die zivil ist und wo es wirklich Spaß macht, mitzudiskutieren, die also einladend ist für alle. Und uns war aber auch ganz wichtig, dass es auch Spaß macht, diese Debatte mitzulesen. Denn unser Research, den wir ganz intensiv betrieben haben, bevor wir Spiegel-Debatte gestartet haben, hat auch gezeigt, es gibt nur rund 5% der Nutzer, die wirklich aktiv Kommentare schreiben wollen. Es gibt aber sehr, sehr viele, die sagen, ja, also dieses stille Mitlesen in der Community macht mir total Spaß, wenn es denn tatsächlich eine gute Community gibt.
Das heißt also, 5% der Grundgesamtheit aller Spiegelleserinnen und Spiegelleser online möchten mitdiskutieren. Aber unter denjenigen, die sich jetzt im Debattenkanal beteiligen, wie viele von denen partizipieren aktiv versus passiv mitlesen?
Also ich würde schätzen, dass sich die Zahlen dazu gar nicht so groß verändert haben. Das sind Zahlen, die wir in einer quantitativen Umfrage im Rahmen der Konzeption von Spiegeldebatte erhoben haben. Und das sind tatsächlich auch Zahlen, die sich mit dem allgemeinen Deutschlandschnitt decken. Wenn man zum Beispiel auf Zahlen aus dem Reuters Digital News Report oder so schaut, dann kommt man auch bei mehr oder weniger 5% der Deutschen raus, die gerne aktiv an solchen Debatten im Netz teilnehmen wollen.
Ihr habt wenige Monate nach dem Start begonnen, habt ihr, wie gesagt, im vergangenen Dezember, richtig?
Das ist richtig.
Habt ihr über 200.000 registrierte Nutzerinnen und Nutzer? Stimmt die Zahl, die man so liest, allenthalben?
Ja, die Zahl ist richtig. Also für uns war das im Dezember ein wahnsinnig spannender Moment, weil wir sind tatsächlich mit 0 Nutzerinnen und Nutzern gestartet. Wir haben das Ding ja komplett neu aufgesetzt, auch von der ganzen IT, die dahinter steht. Und dann hat jemand so vereinfacht gesagt aufs Knöpfchen gedrückt und die alte Community von Spiegel.de war weg und Spiegel-Debatte ging an den Start und dann wussten wir auch nicht, was passiert. Und was wir gesehen haben innerhalb der ersten 7 Stunden waren rund 10.000 Neuregistrierungen Und die Leute haben sofort angefangen zu debattieren und das war einfach ein wahnsinnig schöner Moment zu sehen, dass das sofort mit Leben und also eben auch mit wirklicher Debatte gefüllt war. Und jetzt rund ein halbes Jahr später sind wir bei 240.000 Registrierungen angekommen. Das ist richtig.
Und den Abonnentinnen und Abonnenten werden keine zusätzlichen Kosten aufgebürdet. Also wenn man so wie ich jetzt zum Beispiel Abonnent ist, dann kann man sich bei der Spiegeldebatte registrieren. Wisst ihr, wie viele von den 240.000, die ihr heute habt, bestehende Abonnentinnen und Abonnenten waren, also die Zusatzfunktion eingeschaltet haben? Und wie viele sind extra deswegen gekommen?
Also unser Research hat ergeben, dass wir glauben, dass Spiegeldebatte jetzt kein Feature ist, für das Nutzer extra ein Abo abschließen. Aber unsere Strategie setzt darauf, dass das ein Abo-Vorteil ist, der Nutzer und Nutzerinnen länger im Abo halten kann, also die wir sowieso schon haben, die dann auch noch Teil einer Community sind. Das ganze Feature Spiegeldebatte soll also vor allem auf das Thema Retention einzahlen. Und wir sehen auch, dass in der Woche ein paar Neuabschlüsse reinkommen über Nutzer, die zuerst mit dem Debatten-Widget zu tun hatten bei uns. Aber diese Zahl ist für uns ehrlich gesagt auch vernachlässigbar, weil uns geht es strategisch tatsächlich darum, Nutzer damit länger im Abo zu halten und einen Abo-Vorteil zu liefern. Wenn ich das noch ergänzen darf, diese 240.000, das ist für uns eine schöne und schreckliche Zahl zugleich, denn eigentlich haben wir fast schon das ganze Potenzial an Plus-Abonnenten ausgeschöpft. Damit, das sind nämlich rund 90% der Spiegel-Plus-Abonnenten, die zumindest schon mal bei Spiegeldebatte reingeschaut haben und geguckt haben, was ist denn da los. Und also wir haben nur noch ein kleines Wachstumspotenzial von tatsächlich diesen 10%.
Interessant. Also ihr habt das Plateau eigentlich jetzt schon erreicht. Wie viel Zeit verbringen denn diejenigen, die sich jetzt registriert haben bei euch? Wie oft kommen die wieder? Wie lange dauert der durchschnittliche Aufenthalt?
Also klar ist, von diesen 240.000, die sich registriert haben, sind jetzt nicht alle aktive Debattennutzer geworden, die da jeden Tag mitkommentieren. Das ist total unterschiedlich. Wir sehen aber schon, dass es auch jetzt einige Heavy-User gibt, die fast jede Debattenfrage, die werden immer redaktionell definiert und dazu den passenden Beiträgen dazugestellt auf spiegel.de, dass da einige sehr regelmäßig wiederkommen und auch sehr rege diskutieren.
Du hast gerade ein wichtiges ein Stichwort genannt, ihr gebt die Themen vor, die Redaktion kuratiert pro Tag ein Thema, über das diskutiert wird. Das ist schon mal ein krasser Unterschied zu dem, was auf vielen anderen Plattformen und auch bei Spiegel vorher der Fall war. Man konnte unter den Artikeln diskutieren und die Leute haben sich eben oft entschlossen, über Themen zu diskutieren, die gar nicht Thema des Artikels waren. Also auch zum Beispiel die rechte Community ist berühmt dafür oder berüchtigt dafür, dass sie immer wieder zu unter irgendwelche Artikel wechselt, die überhaupt nichts mit Politik zu tun haben und da sich dann eben austauschen. Ihr gebt das Thema vor. Und es wird nur über die Themen diskutiert und ihr sorgt auch dafür, dass tatsächlich bei dem Thema geblieben wird, das ihr vorgebt. Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht und was hat euch dazu bewegt?
Absolut, Christoph. Also für uns war das ganz wichtig, diese Beliebigkeit, die auch die alte Community auf spiegel.de geprägt hat, aufzugeben, wo vereinfacht gesagt auch unter jeder dpa-Meldung wild diskutiert wurde, aber über irgendwas. Und wir wollten das viel zielgerichteter machen und glauben, dass wir das auch damit ein Produkt geschaffen haben, das viel, viel besser auch zur Spiegel-Marke passt. Also wir definieren redaktionell Themen des Tages, aber darüber hinausgehend, also es gibt nicht nur eine Debatte am Tag, sondern es gibt auch die Möglichkeit, bei Kommentaren oder Kolumnen zu ausgewählten Debattenfragen auch noch zusätzlich zu diskutieren. Aber ganz klar, das Angebot an Themen, die diskutiert werden können für die Community, ist zunächst mal kleiner geworden. Dafür sagen wir eben, gibt es ein deutliches Qualitätsplus. Und wir glauben, dass das im Gesamtpaket das bessere Angebot ist für unsere Abonnenten.
Welcher eurer Kolumnisten zieht denn den meisten Traffic auf sich? Sascha Lobo.
Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Also wir haben ganz viele unterschiedliche Kolumnisten, die ja auch ein extrem breites Meinungsspektrum abdecken. Und Sascha Lobo ist sicherlich einer der bekanntesten Köpfe noch aus der Spiegel-Online-Zeit. Aber je nach Thema laufen auch die Debatten zu anderen Kolumnisten extrem gut. Wir haben ja jetzt auch eine recht prominente Neuverpflichtung mit Tara, die für auch so eine junge Influencer-Bubble, die vielleicht auch viele weibliche Fans hat, steht. Und da sehen wir auch, dass da einfach ein großes Interesse da ist.
Und welche Themen laufen am besten?
Wir sehen tatsächlich, dass die ganz harten Themen also die klassischen Spiegelthemen richtig gut ziehen. Wir hatten zum Beispiel, als diese ganzen Protestwellen waren mit den Bauern, dann haben noch die Spediteure gestreikt und dann haben noch die Lokführer gestreikt. Das Thema hat die Menschen wahnsinnig bewegt und das haben wir auch bei den Debatten gesehen. Da war ein ganz eindeutiger Peak zu verzeichnen. Im Januar 2024 war das. Aber auch so Themen wie die Agrarsubventionen oder auch die Taurus-Lieferungen an die Ukraine, die zur Debatte standen, das sind Themen, die sind richtig heiß gelaufen bei uns.
Mhm. Nun findet alles, was bei euch diskutiert wird, unter Klarnamen statt. Das heißt, man muss Ross und Reiter nennen, man muss seinen eigenen Namen nennen. Bemerkt ihr, dass es trotzdem noch viele Leute gibt, die versuchen, sich unter falschen Pseudonymen einzuschleichen und da als Troll tätig zu werden und andere Leute sozusagen auf in heiße Debatten hineinzulocken, ohne selber ihre Klarnamen preiszugeben?
Also mich freut das total, dass du das mit den Klarnamen sagst. Tatsächlich ist es so, dass es keine Klarnamenpflicht gibt.
Ah, das habe ich falsch verstanden. Mhm.
Wir ermutigen die Nutzerinnen und Nutzer aber durchaus, eben ihren Klarnamen zu nennen, weil wir glauben, dass das auch ein Kriterium ist, das auf eine hohe Debattenkultur einzahlt. Also man kann das ja mal vergleichen mit Plattformen wie LinkedIn, wo eben auch eine sehr hohe Klarnamenpräsenz ist, würde ich mal sagen, und wo meiner Meinung nach recht zivil diskutiert wird. Und dann vergleicht man das mit Plattformen wie X, ehemals Twitter, und da sieht man dann eben schon ein ganz anderes Niveau. Und ich glaube, also die Plattformen sind extrem unterschiedlich. Es hat auch was mit den Plattformen an sich zu tun. Aber das Thema Klarname ist schon so ein Ding, wo ich sage, das trägt zu einer zivilen Debattenkultur bei, wenn man sozusagen auch wirklich mit seinem Namen für das steht, was man im Netz quasi so rausbläst.
Mhm.
Aber eine Klarnamenpflicht, da haben wir uns aktiv dagegen entschieden, weil wir wollten es eben nicht verpflichtend machen, weil es vielleicht doch auch mal Gründe geben kann, dass man sagt, ich möchte eigentlich super gerne teilnehmen, bin auch bereit, mich an Regeln zu halten, aber so mit Klarnamen ist mir doch nicht ganz wohl.
Und moderieren müsst ihr natürlich trotzdem, weil es wird natürlich vieles trotzdem geschrieben, was dort nicht stehen bleiben darf. Wie viele Moderatoren arbeiten bei euch?
Wir haben aktuell ein Team, das aus 3 redaktionellen Mitarbeitern besteht, die eben auch diese redaktionelle Arbeit und die Abstimmung zu den Themenfragen übernehmen. Dann einen Redakteur und eine Teamleitung, und unterstützt wird das Team, weil wir eben auch eine sehr breite Zeitspanne einfach abdecken müssen, durch ein Team von externen ModeratorInnen. Das ist eben die große Herausforderung, dass wir keine Öffnungszeiten oder keine gefühlten Öffnungszeiten in der Debatte wollen. So, Sie können hier von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr debattieren und dann ist Schicht im Schacht. Und deswegen ist so eine gewisse Teamgröße durchaus Voraussetzung. Wir haben aber auch eine Software im Hintergrund, die den Moderatorinnen und Moderatoren hilft, also die auf KI-Basis versucht, hochwertige Texte beziehungsweise eben nicht so hochwertige zu erkennen.
Mhm.
Und das Spannende ist eigentlich, dass wir so eine Annahmequote von rund 80-90% haben. Das finde ich eigentlich relativ hoch. Also man sieht schon durch das Setting und das Konzept, das wir gewählt haben, das funktioniert an sich schon mal ganz gut, weil das eben schon mal ein grundsätzlicher Rahmen ist, wo gar nicht mehr so viel Mist oder eben nicht veröffentlichungswürdiges reinkommt tatsächlich.
Also es wird erst geschrieben, dann kuratiert bzw. gelesen von euch und dann erst gepostet, nicht andersrum, richtig?
Korrekt. Also man muss dazu auch den Hintergrund wissen, dass wir als Plattformbetreiber von Spiegel.de natürlich rechtlich in einer ganz anderen Verpflichtung stehen, als zum Beispiel, wenn wir als Spiegel auf Facebook unterwegs sind, und auf unserer eigenen Seite sind wir eben aus rechtlichen Gründen nochmal ganz anders in die Pflicht zu nehmen. Und da sagen wir natürlich auch, wo das große Spiegel S drüber steht in diesem Umfeld, da muss auch die Qualität einfach stimmen und da wollen wir vorher drauf gucken.
Das ist vielleicht ein Unterschied, der nicht jedem Hörer, jeder Hörerin klar ist. Wenn ein publizistisches Medium, das sich journalistisch selbst definiert, einen Beitrag auch eines Lesers postet, übernimmt das Medium damit die publizistische Verantwortung. Also wenn es zum Beispiel Hate Speech wäre oder eher abschneidende Beleidigungen oder Falschbehauptungen, dann geht die journalistische Verantwortung dafür, obwohl es ein Leserbeitrag ist, über auf das Medium, das veröffentlicht hat. Sehr im Unterschied zu den, du hast es gerade erwähnt, sozialen Medienplattformen, die sagen, haben wir nicht geschrieben, sind wir nicht für verantwortlich. Das ist der entscheidende Unterschied. Das heißt, bei euch gilt die verantwortliche Absenderschaft auch für Leserinnen und Leserbeiträge.
Das ist genau richtig, so wie du es erklärt hast. Und das ist natürlich eine Verpflichtung und aber auch ein Ansporn. Und wir sagen, wir müssen mit Spiegel Debatte auf jeden Fall so einen Diskursraum schaffen, der auch dem restlichen Qualitätsanspruch des Spiegel, den wir in allen anderen Bereichen verfolgen, auch gerecht wird.
Aus deiner professionellen Sicht, wie ist denn die Beitragsqualität? Jetzt musst du natürlich lobend über dein Publikum sprechen, aber als professionelle Journalistin weiß man natürlich auch, was es braucht, um einen guten Leitartikel zu schreiben. Man muss sich tief einlesen, man muss alle Aspekte von jedem Gesichtspunkt aus beleuchtet haben, man soll nicht Ressentiment gesteuert arbeiten, man soll sich von guten Argumenten überzeugen lassen, und das sind dann ja nicht immer dieselben Regeln, mit denen, ich sage jetzt mal, Laien ihre Meinung kundtun. Wie beurteilst du die Qualität?
Ja, also ich kann tatsächlich Positives über unsere Leserschaft vermelden. Also ich nehme das so wahr, dass wir ein sehr hohes Expertentum haben, was vielleicht auch mit der generellen Zielgruppe des Spiegel zu tun hat, und dass da sich auch durchaus Leute zu Wort melden, die sich richtig gut auskennen. Und ich persönlich, ich lese natürlich auch in den Debatten möglichst punktuell möglichst viel mit. Und ich persönlich finde es immer dann richtig spannend und gewinnbringend, wenn die Leute auch aus ihrer eigenen Erlebniswelt erzählen, also aus den eigenen Erfahrungshorizont mit einbeziehen. Und das muss dann wirklich tatsächlich nicht sonderlich hochtrabend sein, sondern da ist es dann einfach wirklich mal total spannend zu lesen von jemandem, der in der Pflege arbeitet, was er oder sie denn so für Erfahrungen macht im Arbeitsalltag. Oder wir hatten auch schon, also gerade wenn es um lebensweltlichere Fragen geht, wir hatten in der Weihnachtszeit auch was zum Thema Mental Load und so weiter. Und da kommen dann wirklich interessante Beiträge, und ich glaube, das ist auch genau das, was die Community so attraktiv macht für andere, dass man einfach gerne von Menschen und ihren Geschichten liest. Und das ist bei Spiegeldebatte jetzt einfach viel stärker möglich, als es früher war.
Nun gibt es ja bekanntlich quantitative Marktforschung. Leute werden gefragt, was wählen sie am nächsten Sonntag, wenn Bundestagswahl wäre. Aber es gibt natürlich auch qualitative Marktforschung. Du sitzt an der Quelle, du liest mit, was zumindest ein Teil der Bevölkerung, nämlich diejenigen, die sich beim Spiegel aktiv beteiligen, denkt. Was ist so dein Eindruck? Wie geht's den Deutschen gerade?
Das ist eine gute Frage. Also wichtig ist auf jeden Fall zu sagen, wir nutzen das nicht als quasi statistisches Tool in der Redaktion, um zu sehen, wieso die Deutschen denken, und haben einen sehr speziellen Einblick in die Gedanken unserer Leserschaft. Und ja, wir hatten zum Beispiel neulich eine sehr spannende Frage auch zur Europawahl, wie die Leser das bewerten. Und auch die Zelensky-Rede im Bundestag, da sind die Emotionen auch wirklich hochgekocht, hat man gemerkt.
Wegen des Nichterscheins der Abgeordneten oder wie der Regenrede als solcher?
Es ging um das Verhalten der deutschen Abgeordneten in der Frage. Und das wurde überwiegend negativ beurteilt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ich glaube, es ist gerade so eine gefühlte also es ist immer wieder Ausdruck, dass eine gefühlte Entkoppelung der Politik von dem, was die Leute wirklich bewegt, stattfindet. Und dass sie das Gefühl haben, die Politik behandelt gar nicht mehr die Themen, die für die Leute da draußen, die für mich wirklich wichtig sind. Und das finde ich schon, man hört das ja in verschiedenen Kontexten auch immer wieder als Problem. Und das ist schon zumindest eine Grundstimmung, die ich da so wahrnehme. Aber also diese Spiegel-Debatten-Nutzer sind jetzt sicherlich nicht die klassischen Wutbürger, sondern aber das ist einfach so eine gewisse, so eine leichte Resignation, Verunsicherung, vielleicht auch ein bisschen gepaart mit Zukunftsangst, die da oft mitschwingt in den Debatten.
Was sind denn die Themen, die genau dieses Publikum interessiert, die nicht gehört werden?
Ja, ich glaube schon, dass es auch viel um solche Zukunftsfragen geht, wie, also ganz unattraktiv, wo man als Journalist denkt, so das will eigentlich niemand lesen, aber das Rententhema, das Thema Wohnen, bezahlbarer Wohnraum ist riesig. Und generell so die Frage, ja, wo geht es hin? Wer hat den großen 10-Jahres-Plan? Und was ist eigentlich die Vision für Deutschland, wie wir uns vielleicht als auch angesichts von Klimawandel und Co. Die Überschwemmungen sind ja natürlich auch so ein Thema, das die Leute wahnsinnig beschäftigt hat, jetzt auch vor der Europawahl. Wo geht es denn da eigentlich hin, und wer hat den Plan für uns?
Also ein Gefühl von Orientierungs- und Richtungslosigkeit.
Ich glaube ja. Also es ist schon, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Themensetzungen und die Leute kommentieren ganz unterschiedliches. Aber das ist so eine interessante Grundstimmung, die man wahrnehmen kann, ja.
Wenn ihr jetzt euer Angebot vergleicht mit dem Angebot anderer Plattformen, bei euch wird viel diskutiert, aber mehr wird natürlich auf X und bei LinkedIn vielleicht und bei vielen anderen diskutiert. Das Diskussionsklima dort hast du ja vorhin kurz beschrieben. Welchen Einfluss werden professionelle Medien wie ihr machen können auf die Heilung oder Verbesserung des öffentlichen Diskurses? Wird es eine kleine homöopathische Dosis für die gebildeten Schichten sein? Also sozusagen all diejenigen, die Oper gehen, die debattieren auch noch, oder ins Theater, die debattieren auch noch gepflegt bei Spiegeldebatte? Oder glaubst du, dass Medien es in der Summe über alle Medien gesehen schaffen können, den öffentlichen Diskurs wieder in geordnete und intelligente Bahnen zu lenken?
Das ist eine total spannende Frage. Ich glaube, ich würde da zweigeteilt antworten wollen. Zum Ersten ist es natürlich eine wichtige Aufgabe des Journalismus in Deutschland, auch für eine positive Debattenkultur ohne Hass und Hetze einzustehen und da im Rahmen der Möglichkeiten zu versuchen, Diskursräume aufzumachen, zu schaffen und zu pflegen. Und genau diesen Ansatz verfolgt ja letztlich auch Spiegeldebatte. Wobei ich da noch als kleines Sternchenthema hinzufügen möchte, man muss natürlich immer auch schauen, was der Rahmen der Möglichkeiten ist und dass man sich da nicht verheben sollte. Letztlich, der Spiegel ist auch ein privatwirtschaftliches Unternehmen und muss mit Ressourcen haushalten. Und das ist nun mal ein Sisyphos-Thema und ein absolutes Megathema, das der Spiegel auch oder Medien im Allgemeinen nicht alleine lösen können. Und das ist der zweite Teil meiner Antwort. Ich glaube, es greift viel zu kurz, wenn wir sagen, wir haben eine schlechte Diskussionskultur in Deutschland. Unsere Online-Debatten verlaufen überhaupt nicht zielführend und sind geprägt von Hass, von Beleidigungen, von Hetze, was zum Beispiel übrigens auch gerade Frauen sehr oft abschreckt, sich überhaupt noch zu Wort zu melden. Ich glaube, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und ich würde da auch gerne die Verantwortung der Plattformen noch viel stärker hervorheben. Plattformen im Sinne von Meta, also der Firma hinter Instagram und Facebook oder auch eben X. Und das sind ja auch die, die die ganzen Gewinne einstreichen. Und die müssen natürlich auch eigentlich viel stärker, als es bisher der Fall ist, noch in die Pflicht genommen werden können.
Das ist fast schon ein gutes Stichwort. Lass mich zum Abschluss noch fragen. Ihr seid virtuell tätig, digital, aber viel öffentliche Debatte hat früher im Forum Romanum stattgefunden, das heißt auf dem Marktplatz. Habt ihr Überlegungen, vielleicht auch mal in den physischen Raum zu gehen und es anderswo als digital durchzuführen, was euch wichtig erscheint?
Ja, es gab in der Vergangenheit verschiedene Spiegel, also du zielst ja auf diesen Bereich Events ab und Medien, die Events ausrichten. Es gab in der Vergangenheit da unterschiedliche Angebote des Spiegel, zu Corona-Zeiten dann auch zunehmend dann wieder im digitalen Raum. Und das ist aktuell ein Thema, das wir uns als Haus auch jetzt gerade nochmal anschauen und überlegen, wo es aber jetzt noch keine eindeutigen Entscheidungen gibt, die wir nach außen kommunizieren wollen.
Also mit anderen Worten, es ist in Vorbereitung, das entnehme ich den Worten Angela Gruber. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein und für deine offenen und ehrlichen Antworten.
Danke dir, Christoph.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Wir haben heute gehört, das Hauptziel von Spiegeldebatte ist die Schaffung einer qualitativ hochwertigen Diskussionsplattform, die sowohl für aktive Teilnehmer als auch für stille Mitleser einladend und interessant ist. Zum Start von Spiegeldebatte gab es innerhalb der ersten 7 Stunden 10.000 neue Registrierungen. Und nach einem halben Jahr sind es 240.000, also 90% der Spiegel-Plus-Abonnenten. Spiegeldebatte ist kein Feature, das direkt neue Abonnements generiert, sondern eher dazu dient, bestehende Abonnenten zu halten. Es ist also eher ein zusätzlicher Abo-Vorteil. Die Diskussionen sind gezielter und qualitativ hochwertiger geworden, da die Themen redaktionell definiert werden. Spiegel.de steht als Plattformbetreiber rechtlich viel stärker in der Pflicht, als es Plattformen wie Facebook sind. Daher ist auch eine striktere Qualitätskontrolle erforderlich, was die Inhalte angeht. Was wir uns auf jeden Fall merken sollten, ist, dass der Journalismus eine wichtige Pflicht bei der Förderung einer positiven Debattenkultur hat. Und deswegen sollten Plattformen wie Meta oder X beispielsweise stärker in die Pflicht genommen werden, um Hass und Hetze im Internet zu bekämpfen. Und das war's auch schon wieder mit dem Hype-Podcast für diese Woche.
Wir danken fürs Zuhören und hören uns wieder.
Nächsten Dienstag, wann?
Um 5.55 Uhr.
Bis dann, ciao.
Bis dann.
Das war der Hype-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like.
Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hai.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer Hai GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.